Transtastic, eine envigalaktische Radiosendung mit Daniel Ciano
und Cornelia Kost.
Moin Cornelia.
Moin Daniel.
Wir haben euch heute zwei Interviews zum 25. Jubiläum der DGTI mitgebracht. Und zwar hat Cornelia bei der Veranstaltung mit Tessa Ganserer und mit Andrea Ottmer gesprochen.
Dann gibt es eine Nachbetrachtung zum 8. Dyke-March in Hamburg am 4. August. Dort habe ich mit Miriam Block gesprochen, die parlamentarische Beobachtung gemacht hat. Und dann sprach ich mit Xenia Brühl vom Berliner Transradio.
Und dann haben wir noch drei Interviews im Gepäck, die Cornelia auf der CSD-Demo geführt hat. Und zwar mit Nathalie von Queer Amnesty, Ruby Rebelde und Undine de Rivière. Beginnen werden wir unsere Sendung ab heute und in Zukunft mit Musik unserer HausmusikerInnen vom FMZ, dem Frauenmusikzentrum in Hamburg. Die Songwriterin Agatha Paulina Klaasen stellt sich und ihre Band selbst vor. Viel Spaß. Ja, ein tolles Stück. Hat mir gut gefallen. Es macht überhaupt viel Spaß, den Frauen hier zuzuhören. Ja, hier zuzuhören. Wir sind ja gerade im Frauenmusikzentrum. Wir haben heute schon den ganzen Tag Workshop gemacht mit eifrigen Frauen aus dem Frauenmusikzentrum, die sich bei uns angemeldet haben und produzieren eine Sendung für Hauptsache nicht Anke. Und morgen wird der zweite Teil des Workshops laufen. Und wenn alles klappt, drückt uns mal ein bisschen die Daumen. Dann wird die nächste Sendung das Ergebnis präsentieren von dem, was wir hier heute und morgen geschafft haben werden. Also die nächste Sendung wird mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn nicht alles völlig schief läuft, vom Frauenmusikzentrum bestritten werden.
Da bin ich schon sehr gespannt darauf, was das für ein Ergebnis wird. Und ich denke, wir können alle darauf gespannt sein.
Ja, das bin ich auch. Es macht auf jeden Fall total viel Spaß hier. Ich freue mich schon auf morgen.
Wir waren im Juni in Berlin. Dort haben wir den Regenbogenempfang der Grünen besucht. Das Interview, das ich mit Nike Slavik geführt habe, konntet ihr ja bereits in Wolfgangs Sendung Pink Channel das Magazin hören. Und nun haben wir euch zwei Interviews mitgebracht, die wir beim 25 Jahre Empfang der DGTI gemacht haben, Daniel und ich. Die großen Verbände DGTI und BV Trans haben sich ja sehr ausführlich zum Selbstbestimmungsgesetz geäußert, das jetzt vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Von der sehr umfangreichen Kritik ist ja nichts in dem jetzigen Entwurf übrig geblieben.
Naja, nichts nicht, aber doch relativ wenig. Also das Ergebnis ist mager und wenig zufriedenstellend. Also ich bin nicht zufrieden. Allerdings denke ich, dass es dennoch verabschiedet werden sollte, weil ohne Gesetz dazustehen, also wäre, denke ich, das größere Übel.
Das ist eine ganz schwierige Frage,
ja,
denn
total.
Das Diskriminierungspotenzial, was in dem Gesetz steckt, ist ja gewaltig. Aus meiner Perspektive ist das ein Gesetz, das die Handschrift von Cis-Menschen trägt und im Wesentlichen auch für die geschrieben. Die Art und Weise, wie auf unser Sein im öffentlichen Raum über dieses Gesetz Einfluss genommen werden soll, das ist schon haarsträubend und gefährlich.
Ja, also im Grunde genommen ist daraus kein Selbstbestimmungsgesetz für trans-, inter- und nichtbinäre Menschen geworden, sondern ein Cis-Schutzgesetz vor trans-, inter- und nichtbinären Menschen. Kann man das so sagen?
Das kann man in jedem Fall so sagen. Dann hören wir jetzt mal in die Interviews rein.
Ja.
Aber warum?
Tessa, 25 Jahre DGTI und du bist hier Ehrengästin. Du sagst ja auch ein bisschen was.
Zunächst einmal bin ich einfach auch Mitglied der DGTI seit mittlerweile über 4 Jahren. Ja, bin da wirklich stolz und froh über diese 25 Jahre transemanzipatorischer Bewegung, 25 Jahre, wo mutige VorkämpferInnen sich für unsere Rechte, für uns auch persönlich eingesetzt haben. Und da ist es für mich einfach Anlass, auch mal Danke zu sagen.
Die DGTI ist ja bekannt dafür, dass sie den Ergänzungsausweis macht. Wird der Ergänzungsausweis weiter notwendig sein?
Der Ergänzungsausweis war eine Glanzleistung der DGTI, um Menschen in diesen langwierigen Prozessen während der Personenstandsänderung unter dem unglückseligen sogenannten transsexuellen Gesetz das Leben zu erleichtern. Das wird für viele in Zukunft nicht mehr nötig sein, weil die Verfahren mit einem Selbstbestimmungsgesetz deutlich vereinfacht, verkürzt werden. Ich glaube, dass er aber nicht gleich sofort verschwinden wird. Für viele Menschen ist es, denke ich, unter Umständen eine Möglichkeit, sich selbst erst einmal zu erleben und sich auf den Weg zu machen. Ich glaube, ganz verschwinden wird er nicht sofort, aber der Druck, die Notwendigkeit wird für viele abnehmen.
25 Jahre DGTI, wo siehst du die Bewegung in den nächsten 25 Jahren? Was wird die Aufgabe sein?
Die Aufgabe wird über die nächsten vielen Jahre noch sein, sich für gesellschaftliche Akzeptanz einzusetzen. Selbst wenn wir alle rechtlichen Benachteiligungen im Gesetz abgeschafft haben, kann die Politik Vorurteile, menschenverachtende oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nicht per Plenardebatten aus der Welt schaffen. Dafür braucht es Aufklärung, dafür braucht es Akzeptanzarbeit und natürlich auch Empowerment. Also nachdem transgeschlechtliche Menschen heute noch so viel Diskriminierung erleben, glaube ich, ist es wichtig, den Menschen, die Benachteiligung erfahren, zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen und sie auch zu empowern, für ihre Rechte einzustehen. Und es wird noch über viele Jahre ein wichtiges Aufgabenfeld. Und da bin ich froh, mit der DGTI, eine starke Organisation, an der Seite von transgeschlechtlichen Menschen zu wissen.
Das war Tessa Ganser im Gespräch mit Pink Channel. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Wir sind hier beim Empfang der DGTI 25-Jahr-Feier und mir gegenüber steht Andrea Ottmar. Andrea Ottmar ist Gründungsmitglied der DGTI, 25 Jahre. Und du warst von Anfang an dabei. Wie waren die Anfänge?
Klein waren die Anfänge. Wir waren 10 Leute, die beraten wollten und die Welt verändern wollten. Und ein bisschen haben wir es geschafft.
Wie ist es gekommen, dass die DGTI in dieser Form gewachsen ist? Es ist ja eine oder vielleicht die größte transgeschlechtliche Selbsthilfeorganisation, die es in Deutschland gibt.
Ja, anfangs war es nicht darauf angelegt zu wachsen. Wir hatten ursprünglich eine Satzung, die auf Konsens basierte. Da wäre eine größere Mitgliedschaft nur irgendwann hätte uns in die Handlungsunfähigkeit geführt. Aber wir sind gewachsen durch gute Arbeit, durch Beratung, durch Vertrauen, durch Anerkennung der Politik. Wir waren mit ihr im Gespräch und wahrscheinlich auch durch unseren Ergänzungsausweis, der ja nun auch in aller Munde ist.
Der Ergänzungsausweis hat ja eine lange Geschichte hinter sich und ist, ich glaube, mit Abstand das erfolgreichste Unterstützungsinstrument, das es hier in Deutschland weit gibt. Ich glaube, in der aktuellen Version habt ihr im letzten Jahr 5000 Ergänzungsausweise produziert. Ja, eine unglaubliche Leistung.
Ja, im ersten Jahr waren es 70.
Die Bedingungen für den Ergänzungsausweis waren ja zu Anfang relativ hoch gestellt. Ich glaube, man musste eine Bescheinigung haben. War das so?
Ja, man musste ursprünglich eine Bescheinigung haben. Das wollte auch das Bundesinnenministerium, damit wir den anerkannt kriegen. Und er musste fälschungssicher sein, was damals gar nicht so leicht war. Aber wir hatten irgendwann die cleverste Idee aller Zeiten. Wir sind auf die Idee gekommen, dass die ausstellende Person einen Fingerabdruck drin macht. Das war noch so poliert. Und das wurde tatsächlich als fälschungssicher anerkannt.
Zu Anfang konnte man, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Geschlechter auswählen.
Zu Anfang war er binär. Also man konnte nur 2 auswählen. Das wurde dann tatsächlich ab 2016 anders. Da wollten wir einen Ergänzungsausweis schaffen, der unseren Anforderungen, die wir stellten an der TSG-Reform, entspricht. Und das hieß, dass eine Bescheinigung nicht passte, weil die wollten wir in der TSG-Reform auch nicht haben. Und es hieß, dass er nicht mehr binär sein darf.
Welche Aufgaben stellen sich für die DGTI in der Zukunft? Wir haben das Selbstbestimmungsgesetz. Ist dann eine Einrichtung wie die DGTI überhaupt noch notwendig?
sie ist mindestens genauso notwendig wie früher. Also wir merken ja jetzt schon in der westlichen Welt ein Rollback in alte Zeiten. Was aus den USA kommt, landet meistens leider auch bei uns. Und wir werden vielleicht künftig nicht mehr für Verbesserungen streiten müssen, aber wir werden uns vehement dagegen stellen müssen, dass es Verschlechterungen gibt.
Dann bedanke ich mich für das Interview und die letzte Frage, die wir stellen, Daniel.
Andrea, wenn ich eine zarte Elfe wäre, es braucht ein bisschen Fantasie, ich glaube, weiß. Wenn ich eine zarte Elfe wäre und du einen Wunsch bei mir frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Was ich mir wünschen würde, das ist, dass es die DGTI tatsächlich nicht mehr bräuchte, weil jeder einfach so sein darf, wie er ist und keiner damit ein Problem hat. Keiner mit irgendeiner Toilettendiskussion kommt oder mit Schutzräumen und Fantasien heraufbeschwört, wofür meine Fantasie noch nicht mal ausreicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte. Danke.
Das war ein ganz starkes Statement von Lady Gaga zu Transrechten in den Vereinigten Staaten. Das hat sie gemacht am 31.08.2023 auf ihrer Enigma-Show in Las Vegas. Und nun kommen wir zum 8. Hamburger Dyke March. Ich habe mit Miriam Block ein ausführliches Gespräch darüber geführt. Wir hatten ja im letzten Jahr einen Angriff von Berliner Aktivistinnen auf den Transblock. Miriam hatte die parlamentarische Beobachtung gemacht und hatte damals mit mir auch eine Auswertung gemacht. Und an diese Auswertung schließe ich an und wir versuchen gemeinsam zu einer Einschätzung zu kommen.
In diesem Jahr ist auf dem Dyke March aber alles friedlich geblieben. Das, finde ich, sollte man auch nochmal anmerken. Das hat mich schon gefreut, dass diesmal keine nennenswerten Vorfälle passiert sind.
Naja, wir haben reagiert auf diesen Angriff und haben in diesem Jahr keinen Transblock organisiert. Das ist auch ein Zeichen von uns gewesen, das sich klar gegen Gewalt und Übergriffe gerichtet hat.
Ja, aber was bedeutet, dass Transpersonen auf dem Dyke March gab? Es gab Transfrauen und Transmänner und nicht-binäre Personen im ganzen Demozug verteilt. Das heißt, wir waren da, also ich persönlich war nicht da dieses Jahr, aber wir waren da und wir waren auch sichtbar da. Und das ist gut und richtig so. Das wollen wir und das will auch die Veranstalterin. Wir sind verbündet mit den Frauen und die Frauen sind mit uns verbündet und wir setzen gemeinsam in Hamburg auch ein starkes Zeichen gegen das Patriarchat und auch gegen Transfeindlichkeit. Und mit uns die Frauen, die das dort organisieren und auch die Hamburger Frauen sind an unserer Seite. Das will ich mal sagen. Danke an euch alle da draußen.
Im Anschluss gibt es ein kurzes Musikstück und dann hört ihr das Interview, das ich mit Xenia auch auf dem Dyke March geführt habe, Xenia Brühl vom Berliner Transradio, die auf dem Dyke March auch gesprochen hat. Und das unterstreicht, wie wichtig die Sichtbarkeit von Transpersonen auf dem Dyke March gewesen ist.
Fragen, Fragen, Fragen.
Der 8. Dyke March in Hamburg ist friedlich zu Ende gegangen und die parlamentarische Beobachtung durch Miriam Block ist sozusagen auch, ich weiß gar nicht, ist es schon zu Ende oder bist du noch mitten im Dienst?
Na, es ist noch, während jetzt noch die Kundgebung, also sozusagen die Abschlussreden und Musik läuft, bin ich noch da, aber genau, die Demo geht dem Ende zu.
Der 8. Dyke March aus deiner Perspektive, wie hast du die Veranstaltung wahrgenommen?
Ja, es war eine lebhafte Demo, die durch Hamburg gezogen ist mit etlichen Teilnehmenden. Es gab unerfreulicherweise teilweise am Straßenrand queer- und frauenfeindliche Pöbeleien und so angeiernde Filmereien auf Körper der anwesenden Menschen. Aber jenseits dessen habe ich keine weiteren Zwischenfälle beobachtet und ja, das finde ich recht erfreulich.
Im letzten Jahr ist der Dyke-March angegriffen worden durch eine Gruppe Radikalfeministinnen aus Berlin, die sich ja auch öffentlich dazu bekannt hat. In diesem Jahr hat es hier in Hamburg jedenfalls wahrnehmbar deutlich stärkere Polizeipräsenz gegeben. Wie hast du das wahrgenommen?
Also erstmal finde ich es natürlich erfreulich, dass aus letztem Jahr gelernt wurde, insofern als dass da diese Angriffe auf die Demo selber, zumindest mir Stand jetzt bekannt, nicht stattgefunden haben. Sollte sich da im Nachhinein noch durch andere Berichte was anderes herausstellen, dann ist natürlich die Frage, wie damit weiter umgegangen wird. Aber mein Eindruck ist, dass sowohl Demoleitung als auch Polizei dazu ein Konzept hatten und es da jetzt diesmal nicht zu irgendwelchen Vorfällen gekommen ist. Es stand jetzt, soweit ich weiß, also nichts, was ich... Also es gab ja noch mehr parlamentarische Beobachtungen. Carola Enslin von den Linken war auch noch da, mit der hatte ich noch keine Gelegenheit, jetzt gerade zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit ihr gesprochen habt. Genau, aber soweit ist mein Eindruck, dass der Dyke-March selber, der sich ja auch transinklusiv bezeichnet, da eben auch ein Zeichen ausgesendet hat und die Angriffe von außen an der Stelle ausgeblieben sind.
Es hat ja ein klares Signal gegeben auch von Seiten des Transblocks, der in diesem Jahr ja nicht als sichtbarer Block stattgefunden hat, sondern geschlechtliche Vielfalt war in der gesamten Demonstration verteilt. Wie schätzt du das ein, dass es diese Reaktion gegeben hat? Findest du das richtig?
Genau, also das jetzt, sag ich mal, jenseits meiner Rolle als parlamentarische Beobachtung, würde ich sagen, also beziehungsweise das, was ich beobachtet habe, ist, dass es einfach insgesamt eine sehr transinklusive und fröhliche, bunte, lebhafte, friedliche Demo war. Und jetzt sozusagen ich als Privatperson und als Abgeordnete jenseits von parlamentarischer Beobachtung finde es total sinnvoll und schön, wenn eine Demo transinklusiv ist und fand es sehr durchdacht an der Stelle, einfach aus dieser Logik herauszukommen, dass es verschiedene Blöcke gibt und nur einer davon ist sozusagen explizit transinklusiv, sondern zu sagen, was ja letztes Mal auch die Idee war, aber es ist quasi nochmal symbolisch dadurch besonders sichtbar geworden und das habe ich so gesehen auch beobachtet.
Ja, ich finde auch, man kann sagen, dass geschlechtliche Vielfalt hier sichtbar war auf der Demonstration, also dass sie unsichtbar war, kann man auf gar keinen Fall sagen. Insofern ist auch aus meiner Wahrnehmung das Konzept der Veranstalterin aufgegangen. Du bist im Kontext des siebten Dyke-Marches hier in Hamburg öffentlich ja sehr stark kritisiert worden. Ist davon was nachgeblieben?
Was natürlich davon nachbleibt, ist, dass Hass immer Spuren hinterlässt. Und da hatten wir ja auch ein bisschen drüber geredet, dass ich mich das schon auch beschäftigt hat, wie auf anwesende Transfrauen und auch auf nicht anwesende Transfrauen dann durch meine Tweets sozusagen darunter nochmal der Hass sich maximiert hat. Und was ich habe in der Zwischenzeit mich auch mit dem Hassmeldeportal beschäftigt und da sozusagen gedacht, auch wenn dieses Jahr wieder was kommt, da nochmal mehr Sachen zur Anzeige zu bringen. Es gibt ja inzwischen so eine Online-Möglichkeit, auch Hassnachrichten sehr einfach zu melden. Das hatten wir auch sonst vorgestellt worden, auch in der Grünen Bürgerschaftsfraktion nochmal. Und das ist, sage ich mal, das, was mit diesen Kommentaren und auch in Zukunft dann passieren würde, so sie denn strafbar sind, aber diskriminierend ja auf jeden Fall an vielen Stellen. Und ansonsten ist für mich nachgeblieben, auf jeden Fall, also ich wurde jetzt auf der Demo gefragt, ach, ist denn Eskalation zu erwarten überhaupt, weil es doch eigentlich eine irgendwie bunte, schöne, friedliche, mittelgroße Demo. Und das ist eben schon der Eindruck, der bei mir sehr doll nachgeblieben ist, dass ich gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall nötig, weil es eben Angriffe von außen auf diese Demo geben kann. Und deshalb ist es wichtig, dass Medien und ParlamentarierInnen da sind und beobachten, um danach darüber zu berichten, was da passiert ist. Ist jetzt an dieser Stelle, soweit ich weiß, nicht der Fall.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Dass wir ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen, was für Menschen jeglicher geschlechtlichen Vielfalt tatsächlich also nicht mehr diskriminierend ist, sondern eben selbstbestimmt. Da sind noch Nachbesserungen, soweit ich weiß, nötig und wünsche mir, dass das erstens zügig auf den Weg kommt und zweitens eben auch auf die Stimmen aus der Community an der Stelle gehört wird, damit mit der Diskriminierung von trans- und inter- und nicht-binären und Agender-Personen endlich aufgehört wird.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Xenia, du bist
radioaktiv sozusagen in Berlin. Magst du ein bisschen was zu deiner Arbeit sagen?
Ja, radioaktiv, das klingt jetzt so, als ob ich total verstrahlt bin. Also ich kann euch da draußen jetzt mal schon mal so ein bisschen beruhigen. Verstrahlt bin ich nicht. Ich bin noch ganz normal auf dem Boden geblieben. Ich mache lediglich ganz einfach nur Aufklärung über transidente Menschen in Alex Berlin 91.0. Wir haben da ein Sendeformat, das heißt Rainbow City Radio. Und in dem habe ich eigene Rubriken Trans für Einsteiger und die Berlin City Events. Da präsentiere ich dann auch noch so ein bisschen tickermäßig Veranstaltungen. In der Regel aus Berlin, jetzt gerade während dem Pride Month, dann auch mal so ein bisschen auf Europa bezogen, beziehungsweise auch auf Deutschland bezogen generell und so. Ja, ich lasse mir immer so ein bisschen was Neues einfallen.
Seid ihr nur live on air oder gibt es euch auch als Podcast?
Also wir sind nur live on air. Als Podcast gibt es uns noch nicht. Wir sind schwerpunktmäßig, also wir haben maximal eine Stunde, wir haben 60 Minuten, in denen wir live senden dürfen. Wir haben immer so feste Timeslots genau, also da haben wir also dann immer praktisch die Zeit, um live zu senden. Das ist immer jeden ersten und dritten Samstag im Monat zwischen 15 und 16 Uhr.
Das heißt, wir bekommen aber zumindest einen Link, den wir in die Shownotes packen können.
Ja, den Link bekommt ihr auf jeden Fall ganz gerne. rainbowcityradio.wordpress.com.
So, aber ein Wort natürlich, eine Frage zu dem Anlass, weshalb du hier bist. Du hast hier auf der Abschlusskundgebung gesprochen. Was waren die Kernpunkte dessen, was du hier gesagt hast?
Ja, es geht einfach darum, dass wir transidente Menschen im Moment gerade wirklich massivst Probleme haben und es einfach wirklich gesagt werden muss, woher die Diskriminierung kommt, die uns schaden will und die uns auch innerlich Schaden tut. Ich kenne persönlich viele transidente Menschen, die wirklich nur noch mit Pfefferspray auf die Straße gehen. Und es ist ein Skandal, dass wir im Jahr 2023 so weit sind. Und wir müssen da wirklich aufwachen. Es sind weltweit konservative Kräfte am Werk. Es sind Politiker am Werk, die ja die Zeit richtig gehend zurückdrehen wollen. Die ja im Prinzip dann auch wirklich also rechte Tendenzen dann auch etablieren wollen. Und wir dürfen das auf keinen Fall hinnehmen, weil sobald diese Rechten an der Macht sind, werden uns die Rechte schrittweise sofort abgenommen und all die Erfolge, die wir in den letzten Jahrzehnten mühsam haben erkämpfen müssen, was ja schon sehr schwer war, aber all diese Erfolge sind dann sofort in Gefahr und wir müssen wirklich aufpassen, dass es nicht passiert.
Der Deichmarsch in diesem Jahr hatte ja keinen Transblock. Es war eine Reaktion auf den Angriff der Berliner The Real Deichmarsch-Gruppe hier in Hamburg. Hast du diese Entwicklung verfolgt? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe von den Angriffen auf den Deichmarsch in Hamburg habe ich vor einem Jahr, also ich habe das übers Internet habe ich davon gelesen. Ich war aber damals noch nicht in Hamburg. Also ich bin heute jetzt zum allerersten Mal wirklich direkt hier in Hamburg und letztes Jahr hatte ich dann so unter ferner Liefen dann sozusagen dann gelesen, einfach, dass da was gewesen ist. Aber wenn du natürlich dann in Berlin sitzt, dann guckst du natürlich erstmal so ein bisschen drauf, was bei dir in Berlin passiert und irgendwo hörst du dann, da ist was passiert, auch in Hamburg, dann ist es schon irgendwie ziemlich weit weg. Das ist heute natürlich ganz anders, wenn du hier in Hamburg stehst, dann ist die Situation eine ganz andere.
Wie bewertest du das, dass es in Hamburg in diesem Jahr keinen Transblock gegeben hat als Reaktion darauf, was im letzten Jahr passiert ist?
Ich finde es schwierig, weil wir transidente Menschen uns zeigen müssen. Wir dürfen uns nicht verstecken. Wir dürfen nicht denen praktisch klein beigeben, die uns bekämpfen wollen. wir müssen laut sein, wir müssen aggressiv, wirklich in dem Sinn aggressiv sein, dass wir den Mund aufmachen, dass wir Gehör finden. Es kann nicht sein, dass nur die Gehör finden, die unsere Rechte praktisch wegnehmen wollen. Und deswegen sind hier auch alle transidenten Menschen, die dieses Interview hören, mit dazu aufgerufen, wirklich sichtbar zu sein, rauszugehen, sich zu zeigen. So wie ich jetzt zum Beispiel heute auch, ich habe mich als Translesbe hier bei der Abschlusskundgebung, habe ich eine Rede gehalten. So solltet ihr alle auftreten, dass wirklich jeder ganz genau mitbekommt von der Gegenseite, die gegen euch sind, die euch die Rechte wegnehmen wollen. Wie viele ihr seid, dass die Gegenseite keine Chance hat, euch eure Rechte wegzunehmen. Und deswegen will ich den transidenten Menschen, die im Moment eher noch so eingeschüchtert sind, weil sie nicht richtig wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, kommt aus euch raus, geht auf die Straße, geht zu Veranstaltungen, zeigt euch, seid laut. Und wir müssen alles unternehmen, dass nicht die gewinnen, die unsere Rechte aberkennen wollen, sondern wir müssen unsere Erfolge der letzten Jahre und Jahrzehnte verteidigen. Und dazu seid ihr wirklich alle aufgerufen.
War trotz dieser Tatsache, dass es keinen Transblock gab, geschlechtliche Vielfalt auf diesem Dijkmarsch in diesem Jahr doch sichtbar? Wie hast du das wahrgenommen, den Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt? Und wie hast du die Sichtbarkeit wahrgenommen?
Also die Sichtbarkeit fand ich sehr, sehr positiv. Gerade jetzt auch im Vergleich, also ich kann jetzt natürlich hier auch als Berlinerin, kann ich jetzt den Vergleich Berlin-Hamburg so ein bisschen aufbauen. Weil Berlin ist einfach noch mal ein bisschen größer. Der Unterschied im Vergleich zu Berlin ist einfach, dass es hier in Hamburg, wo ich hier angekommen bin schon, hatte ich das Gefühl, ich bin in einer Großfamilie gelandet. Das ist so eine familiäre Atmosphäre. Und da hast du auch wirklich so richtig dieses Gefühl gehabt, dass auch transidente Menschen nicht ausgeschlossen werden, dass transidente Menschen ganz selbstverständlich unterstützt werden. Genau so sollte es auch im normalen Leben sein.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ich mein aktuelles Studium in Journalismus, was ich noch nebenbei mache, erfolgreich abschließe und anschließend dann eine gute Arbeitsanstellung bekomme.
Dann nimm bitte die herzlichsten Wünsche hier von Hamburg mit, vom Hamburger Transradio, und ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Nun haben wir noch drei Interviews für euch, die ich auf dem CSD gemacht habe. Die haben wir auf dem CSD gemacht, oder hab ich die nur gemacht?
Ich glaube, du hast du nur gemacht, weil ich war tatsächlich mit Fahren beschäftigt und damit gut ausgelastet, tatsächlich mit dem Rollstuhl in den Menschenmassen mich fortzubewegen, ohne jemanden über den Haufen zu fahren, zu dem meine Batterie nur für die Hälfte des CSDs gereicht hat und ich im Hauptbahnhof abbiegen musste und nach Hause fahren musste, weil das Akku leer war.
Wir starten mit dem Gespräch, das ich mit Nathalie geführt habe. Nathalie ist aktiv beim Lesbennetzwerk und bei Queer Amnesty. Und ich habe mich mit ihr natürlich noch einmal ausführlich über den Dijkmarsch unterhalten. Aber was auch wichtig ist, ist das Thema lesbische Sichtbarkeit. Und da gibt es ja, wie soll ich sagen, Nachholbedarf ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber da gibt es unglaublich viel zu tun. Allein die Tatsache, dass es nur noch eine einzige Lesbenbar in ganz Deutschland gibt, spricht ja Bände.
Es gibt nur noch eine in ganz Deutschland?
Das hat mich bei den Kolleginnen vom sehr empfehlenswerten Podcast Butschfunk gehört.
Ach Mensch, das ist ja traurig. Nur noch eine einzige. Und wissen wir, wo die ist?
Nee, da habe ich entweder nicht aufgepasst oder die haben es nicht gesagt.
Ja, ja, das müsste man nochmal recherchieren, das würde mich interessieren. Ja, das ist traurig. Ich weiß, dass es früher so einige gab, allein in Hamburg gab es mehrere. Zum Beispiel gab es da die Frauenkneipe in der Stresemannstraße.
Ja, an die habe ich keine gute Erinnerung.
Na, du nicht. Also ich hatte da eine Menge Spaß. Vielleicht können wir ja da ein anderes Mal die Geschichte erzählen, die dich da so schlechte Erinnerungen haben lässt.
Ja, sehr gerne spreche ich über die 7 größten Peinlichkeiten in meinem Leben.
Na, das wäre doch vielleicht mal was. Ich könnte dir zum Beispiel erzählen, warum ich das MRC in schlechter Erinnerung habe. Und das MRC ist ein großartiger Veranstaltungsraum. Und die machen da eine wirklich gute Arbeit, eine gute Beratungsarbeit und alles. Aber dennoch habe ich mit dem MHC eine sehr traumatisierende Erfahrung gemacht. Und so war die Strese, dass die Frauenkneipe in der Strese eine tolle und wirklich legendäre Kneipe, eine Institution sozusagen. Und du hast eine schlechte Erfahrung dort gemacht.
Ja, unbedingt. Die Frauenkneipe fehlt in Hamburg.
Die
das
fehlt.
Ist gar
und
keine
es gab
Frage.
Das Café Endlich. Da habe ich tatsächlich stets mit meinem Yogi-Café gesessen und darauf gewartet, dass mich endlich mal die Richtige anspricht. Ich so als kleine, zarte Junglesbe. Oh Gott, ist das lange her. 30 Jahre? Naja, fast 40 Jahre müsste das her sein. 35 Jahre ist das schon her.
Bevor wir mit dem Interview beginnen, hören wir Frau Lenzer featuring Finna, Partydiva auf Antidepressiva.
Frau Lenzer und Finna, ich liebe euch.
Für das Pride-Radio noch ein O-Ton von Nathalie von Queer Amnesty. Eine kurze Einschätzung. Wie findest du die Veranstaltung bisher?
Sehr gut. Also ich finde es gelungen. Ich finde es toll, dass der Transblock ganz vorne mitlaufen darf. Ich finde es toll, dass so viele Leute hier auch ein Statement setzen gegen Transfeindlichkeit und auch gegen Sexworkerfeindlichkeit ist es jetzt. Also das ist wirklich super gemacht. Und ich finde es toll, dass Pride Hamburg hier auch den Inklusionstruck dazugestellt hat. Denn ich finde, dass wir müssen intersektional arbeiten. Das ist sehr wichtig, immer noch im Aktivismus.
Wie erlebst du die Reaktion der Leute, an denen ihr bisher vorbei demonstriert seid?
Überwiegend als sehr positiv. Also viele haben vor allem unser Banner. Wir haben jetzt ein neues Banner mit dem Spruch, Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Und viele haben gesagt, ja, das ist toll, Transrechte, Selbstbestimmung, das ist wichtig. Ich habe allerdings auch schon so eine Gruppe von Fundamentalchristen hier wieder gesehen, warum auch immer, die der Meinung waren, man müsse uns als Sünder bezeichnen.
Ja, ich habe eine Menge Krach gehört, als wir daran vorbeigegangen sind.
Ja, es ist nervig, aber was soll's.
Du hast gestern zum ersten Mal den Dykemarsch begleitet und moderiert. Du warst am Mikrofon. Was sind deine Eindrücke von dem gestrigen Dykemarsch?
Also, ich war ja ganz vorne und ganz vorne haben die Leute super mitgemacht. Also wir mussten das irgendwie auch im Gang halten, weil die Musik, also der Ton, auch die Mikrofone erst viel später zum Einsatz kamen leider. Aber mit dem Lautsprecher, beziehungsweise mit der Flüstertüte, mit der wir umgehen mussten, da konnten wir schon so einige mitmachen beim Parolen rufen. Und es gab immer noch eine gute Stimmung.
Der 7. Dykemarsch wurde von der radikalfeministischen Gruppe aus Berlin angegriffen. Es war ja zu befürchten, dass das in diesem Jahr beim 8. Dykemarsch wieder passiert. Wie habt ihr euch doch darauf eingestellt vorne in der Organisation, vorne am Wagen?
Also wir mussten wirklich uns sehr überlegen beim letzten Netzwerk, wie wir damit umgehen. Wir mussten halt dafür sorgen, okay, wir rufen jetzt dazu auf, dass wir dem keine Aufmerksamkeit schenken, denn das ist ja das auch, was sie wollen, Aufmerksamkeit. Wir wollten sie ignorieren, wir wollten eine Eskalation möglichst vermeiden, also möglichst deeskalierend darauf eingehen. Und wir haben uns schon sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht und haben gehofft, dass es nicht so wird und es kam auch zu keinen größeren Zwischenfällen.
Hattet ihr während der Veranstaltung Angst, dass doch noch was passieren könnte?
Ich hatte ehrlich gesagt weniger Angst, weil ich auch gesehen habe, in Köln und Berlin war so gut wie gar nichts. Ich hatte vielleicht mit so zwei traurigen Radikalfeministinnen am Rand gehofft, aber ich habe nichts davon gesehen. Also ich bin froh, dass wir ungestört unseren Dykemarsch hatten.
Ja, der diesjährige CSD stand ja ganz unter dem Label der Transrechte, unter dem Label Selbstbestimmung. Hast du Befürchtung gehabt, dass die Angriffe sich gegen den CSD richten könnten?
Ich hatte die Befürchtung, allerdings muss ich auch sagen, es sind so viele Menschen, das wäre so untergegangen, hätten sie es versucht. Es ist so egal, wenn man irgendwo am Rand steht und versucht, dagegen zu hetzen. Es sind einfach so viele Menschen, die dem positiv gestimmt sind, die hier für Gleichberechtigung einstehen. Und das geht einfach bei der ganzen Musik, dem ganzen Gejubel einfach unter.
Der Dijkmarsch hat sich ja sehr vielfältig präsentiert. Er steht ja für lesbische Sichtbarkeit. Es sind ja Überlegungen im Raum, das Thema lesbische Sichtbarkeit in Hamburg weiter voranzubringen. Kannst du uns dazu was sagen? Wie stehst du dazu?
Ja, ich finde auch, es sollte mehr Räume geben, mehr lesbische Sichtbarkeit. Da muss allerdings auch was getan werden. Also wir brauchen halt immer wieder freiwillige Leute, die auch zu Aktionen aufrufen, die halt auch Dinge anbieten. Und das muss natürlich auch gut besucht werden, damit man weiß, oh, es sind Interessierte da und die wollen das, die wollen diese Räume haben. Ich habe das ja beim letzten Talk gesehen, wie viele Menschen da waren.
Ja, ich glaube, der Dijkmarsch war ein eindrucksvoller Beleg, dass es einen Dijkmarsch hier in Hamburg braucht und dass es lesbische Sichtbarkeit braucht. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich schätze es auch so ein. Es braucht lesbische Sichtbarkeit. Auch gerade durch den CSD geht sowas mal unter. Und ein Dijkmarsch ist natürlich die perfekte Gelegenheit dafür.
Wenn du einen Wunsch hättest, was wäre das für ein Wunsch?
Oh, wenn ich einen Wunsch hätte. Ich würde mir wünschen, dass queere Menschen, egal, auch besonders mehrfach diskriminierte Menschen, mehr Sichtbarkeit erlangen und auch den nötigen Schutz mit dieser Sichtbarkeit erlangen.
Nathalie von Queer Amnesty, die gestern den Hamburger Dijkmarsch moderiert hat. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Am 8. Oktober ist der Lesbentag, am 1. November ist der Transparent Day, also nicht für Transparente, sondern für Transeltern. Am 14. November ist der Beginn der Trans Awareness Week. In dieser Trans Awareness Week ist am 20. November der TDOR, der Transgender Day of Remembrance. Am 25. November ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Am 17. Dezember der Internationale Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. Am 18. Dezember ist der Aktionstag 4 Gender Studies. Und am 21. Dezember ist der Weltorgasmustag. Und am 30. Dezember folgt dann unsere nächste Sendung, hoffentlich mit dem Frauenmusikzentrum.
Und nun die beiden Gespräche, die ich mit Ruby Rebelde und Undine de Rivière geführt habe, beide Aktivistinnen der Sexworker-Bewegung.
Schnacken mit der Gästin.
Nämlich steht Ruby Rebelde. Wie nimmst du den CSD hier wahr?
Ja, es ist super schön, so viele Menschen auf der Straße zu sehen und die gemeinsam miteinander für das Selbstbestimmungsgesetz und gegen Transfeindlichkeit demonstrieren. Das finde ich ganz toll.
So ein paar Kernforderungen, die heute hier erhoben worden sind und die heute für diese Veranstaltung wichtig sind. Selbstbestimmung hast du ja schon gesagt.
Sexarbeit ist Arbeit, Abschaffung aller Sondergesetze und My Body, My Choice.
Ja, vielen Dank für dieses Statement von Ruby Rebelde. So, auf dem CSD in Hamburg im Sexarbeiterinnenblock neben mir geht Undine de Rivière. Undine, einen Eindruck von der bisherigen Veranstaltung.
Es ist einiges los, bin schwer beeindruckt. Ich versuche hier in dem Gedrängel niemand mit meinem roten Regenschirm zu pieken, der es nicht verdient hat, und bin ganz begeistert, wie viele Menschen hier unterwegs sind.
Ich habe schon gehört, es hat schon größere Sexarbeiterinnen-Veranstaltungen gegeben als die in Hamburg. Wie schätzt du die Teilnahme ein?
Also ich finde es schon ganz ordentlich. Also dafür, dadurch, dass wir so früh, so weit vorne im Zug sind diesmal, also wir führen den ja fast mit an, haben wir etliche Leute motiviert, die auch dabei sind. Also ich finde, für den CSD sind wir ein großer Block diesmal.
Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Wir mussten das mal eben kommentieren. Ihr geht diesmal hinter dem Transblock, der ja unter dem Stichwort Selbstbestimmung hier den CSD in Hamburg anführt. Wie ist das, so ganz vorne und so sichtbar zu sein? Wie reagieren die Menschen auf euch?
Also bisher haben wir super Reaktionen bekommen. Also ich hatte noch nicht so viele Einzelgespräche jetzt momentan, aber jede Menge Winken, jede Menge freundliche Gesichter, jede Menge Leute, die irgendwie Fotos und Flyer und sowas haben wollten. Also es ist einiges los, ja.
Also das heißt, der Sexarbeiterin-Blog ist in jedem Fall beim nächsten CSD wieder dabei?
Auf jeden Fall, davon gehe ich aus.
Magst du noch mal 2, 3 Kernanliegen sagen, weswegen ihr hier auf der Straße seid?
Grundsätzlich sind wir natürlich erstens mal auch und als Unterstützung für den CSD überhaupt dabei. Also auch das bisherige Motto stehen wir voll dahinter. Und zum Zweiten sind Sexworker-Rechte ja auch eng verwoben mit Transrechten, mit LGBT-Rechten. Denn wenn sexuelle Minderheiten diskriminiert, stigmatisiert werden, dann trifft es uns alle.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Letzte Frage, einen Wunsch für den heutigen Tag.
Dass wir tatsächlich Menschen erreichen, die uns nicht hier nur bunt sehen, sondern auch mitdenken und die entsprechenden Forderungen auch weitertragen und die Diskussionen weitertragen in ihre Communities. Also wenn es das nächste Mal auch darum geht, Sexarbeitende, sind die nicht alle gezwungen, machen die das denn freiwillig, muss man verbieten und so weiter, dann wirklich mal schauen, mit uns reden, nicht nur über uns und tatsächlich Sexarbeitenden zuhören und auch unsere Anliegen vertreten. Danke!
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
In diesem Jahr stand der CSD unter dem Motto Selbstbestimmung jetzt, verbündet gegen Transfeindlichkeit. Und wir sind verbündet mit den Sexworkerinnen und sind mit denen an erster Stelle gegangen auf dem diesjährigen CSD. Das war schon ein besonderes Ereignis.
Ja, es war schon großartig, dieses Mal ganz vorne zu laufen. Vor uns, also quasi ganz vorne vor uns, lief ja nur noch der Vorstand von Hamburg Pride samt Prominenz als Spitze und dahinter dann direkt wir mit den SexarbeiterInnen und Schwesternzeit war auch noch mit uns dabei und das war schon toll auch zu sehen, dass wir wirklich auch viele sind. Viele, die uns auch am Rand sympathisch begegnet sind und Spaß hatten und unsere Forderungen, die auf den Schildern und Plakaten standen, interessiert und betrachtet haben und auch wichtig fanden. Also die Gespräche, die man da so am Rand führen konnte, waren schon beeindruckend und es ist schon deutlich zu spüren, dass nicht nur Hass die Welt regiert, Hass gegen uns und überhaupt gegen queere Menschen und auch nicht nur gaffende Personen da am Rand stehen, sondern dass die Mehrheit, das kann man tatsächlich so sagen, die Mehrheit uns allen wohlgesonnen ist. Und das gibt schon auch ein gutes Gefühl. Ich brauche das auch tatsächlich. Also den ganzen Hass, den man da so allen anderen Tagen mitkriegt, so im Internet, was alles passiert, lässt einen doch schnell den Eindruck gewinnen, dass es viele sind, aber sie sind nicht viel, sie sind nur sehr laut. Eigentlich ist es ein ganz mickriges Häuflein Arschlöcher, die sehr laut schreien. Und die vielen, die haben wir auf dem CSD gesehen, die uns, ja, freundlich begegnet sind. Wir grüßen die Muttersendung Dyke Edition und die Großvatersendung Pink Channel, das 8. März-Bündnis Zora, Queer Amnesty International, Lila Sophia für die Liebe, Saskia Lavoux von Schrattgrenze für die Jingles, Janette für Sherpick und natürlich euch ZuhörerInnen da draußen.
Das war sie, die 10. Sendung. Hättest du das geglaubt, Daniel?
Unglaublich, nein, das hätte ich nicht gedacht, dass wir mal so eine Sendung machen. Toll.
Tschüss, Daniel, bis zur nächsten Sendung.
Tschüss, Cornelia, bis zur 11. Sendung.